HR-IT Talk, der Podcast für PersonalerInnen und SAP-SpezialistenInnen. Mit Fallbeispielen, technischem Expertenwissen und viel Passion for HR. Direkt von den Fachleuten von P78, der HCM, Practice by CBS.
Im digitalen Zeitalter gewinnt die Benutzererfahrung oder User Experience auch im HR-Bereich immer mehr an Bedeutung. Ein gutes UX-Design kann die Nutzung von HR-Systemen vereinfachen, die Mitarbeiterbindung stärken und die Effizienz der Personalabteilung steigern. Doch wie sieht gutes UX-Design konkret aus? Welche Trends und Best Practices gibt es? Und wie können Unternehmen dies erfolgreich umsetzen? Über diese und weitere Fragen spreche ich heute mit meinen Gästen Anja Hildebrand und Michael Bubendey von Materna. Gemeinsam diskutieren wir, wie UX-Design speziell bei HR-Applikationen zu einer besseren Mitarbeitererfahrung führen kann und welche Rolle die Lösung SAP SuccessFactors Workson dabei spielt. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge von HRT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Servus Anja, servus Michael. Ich freue mich sehr, dass wir drei es heute geschafft haben, gemeinsam diese Folge aufzunehmen und uns über das spannende Thema UX-Design zu unterhalten. Lasst uns damit beginnen, dass ihr euch jeweils mit 2-3 Sätzen persönlich vorstellt. Ich würde sagen, Ladies first, Anja, du hast das Wort.
Ja, hallo Michael und vielen Dank erstmal für die Einladung zu diesem spannenden Podcast. Mein Name ist Anja Hildebrand und ich bin seit 2021 bei Materna im UX-Design tätig. Zuvor war ich bereits über 8 Jahre in 2 Digitalagenturen als Senior UX-Designerin unterwegs. Ja, und mein Tätigkeitsfeld erstreckt sich dabei von der Anforderungserhebung über die Erstellung von Navigationsstrukturen und Oberflächen bis hin zum Usability-Testing. Und ja, mein Herz schlägt definitiv für gutes UX, immer mit dem Ziel, Anwendungen einfacher, benutzerfreundlicher und barrierefrei zu gestalten. Dabei kann es sich beispielsweise um einen klassischen Website-Relaunch, eine neue Formularstrecke oder auch ein Mitarbeitendenportal handeln. Und ja, unser letztes gemeinsames Projekt ist ja auch noch gar nicht so lange her. Das war für Hermann im Bereich SAP SuccessFactors Workson.
Michael, möchtest du gleich weitermachen und ein paar Worte zu deiner Person sagen, bitte?
Na klar, kann ich gerne machen. Ja, mein Name ist Michael Bubendey, bin Kompetenzzentralleiter für den Bereich UX und UI bei der Materna SE, bin seit 2004 schon im Unternehmen und letztendlich für Webentwicklung und Konzeption tätig. Mein Weg hat gewisse Pfade genommen im Unternehmen, also war damals als Entwickler, Webdesigner im Frontend, in der Frontentwicklung tätig, bin dann über CMS, BTV-Beratung, also auch gerade BTV habe ich durchaus sehr viel gemacht, über die Projektleitung und 2006 dann in die Teamleitung gegangen, sodass ich dann die Chance hatte, bei Materna eigentlich ein Team für Agenturleistungen wie Frontend-Entwicklung und später auch die Webkonzeption, heute würde man wahrscheinlich UX sagen, aufbauen konnte. Und seit 2024 konzentriere ich mich auf den Bereich UX, beziehungsweise Materna generell eben auf die Bündelung und die zentrale Bereitstellung dieser Kompetenzen in Form eines Kompetenzcenters, also für die Materna SE selbst, für Abteilungen, natürlich auch für die ganzen Tochterfirmen der Materna-Gruppe.
Ja, danke für die Vorstellung. Ihr arbeitet beide bei unserer Muttergesellschaft, der Materna Information Communication SE aus Dortmund. Michael, kannst du uns einen Überblick über Materna und die Gruppe geben? Was zeichnet das Unternehmen aus? Welche Dienstleistungen bietet ihr an und vor allem, in welchem Bereich seid ihr zwei unterwegs?
Materna ist ein 1980 gegründetes Familienunternehmen mit Hauptsitz in Dortmund. Die Familien lenken immer noch die Geschicke des Unternehmens, wenngleich auch nicht mal im Operativen tätig. Aktuell sind wir mit mehr als 4000 Mitarbeitern an 40 Standorten und 12 Töchtern weltweit aktiv, also ist im Laufe der Jahre relativ stark angewachsen. Wir betreuen Kunden, wir sagen es mal im gehobenen Mittelstand, als auch Konzerne, haben wir durchaus einen sehr großen Fokus auf die öffentliche Verwaltung, dort halt eben auf Ministerien, eine Reihe von Behörden. Und sind entsprechend gut aufgestellt an der Stelle.
Kannst du uns ergänzend dazu noch einen Überblick über euren Bereich und vor allem euer Leistungsportfolio geben, bitte?
Also letztendlich sind wir bei Materna in verschiedene Abteilungen aufgeteilt. Anja und ich sind jetzt in dem Bereich, der sich halt der digitalen Interaktion, wie wir es nennen, beschäftigt, also der Schaffung einer bestmöglichen Digital Experience, dem heutigen Erfolgsfaktor für jede gute digitale Lösung, ist also quasi dann der Fokus auf UX, also letztendlich der UX-Fokus dann eher auf Software- und IT-Systeme. Generell sind wir bei uns so organisiert, dass wir halt 3 CCs haben in der Abteilung. Einmal das CC, das Kompetenzcenter für Accessibility und Barrierefreiheit, das CC für digitale Assistenten und hat eben unser CC, was sich halt speziell um User Experience und User Interface kümmert und sind aktuell mit rund 20 Köpfen unterwegs, die sich halt um gutes UX, intuitive UIs und auch entsprechende technische Konzepte kümmert. Hier ist uns der technische Aspekt als auch die Barrierefreiheit hier besonders wichtig, denn da treten wir letztendlich auch an, gute Lösungen zu entwickeln, die mit der späteren Zieltechnologie wunderbar halt eben funktionieren und natürlich zugänglich sind. Und da bieten wir halt Leistungen an, die sich halt von Anforderungsdefinition, Ideenfindung über Nutzerverständnis, Nutzerführung, über die visuelle Gestaltung bis hin halt eben zu Content-Strategie und Content-Produktion eichen. Das Ganze wird ergänzt mit SEO, Reviews oder auch technischen Konzepten bzw. Personen, die halt eben dort eben auch Leistung erbringen.
Du hast jetzt schon einen Begriff mehrfach bemüht, ein Thema, über das wir heute sprechen werden. UX bzw. die User Experience oder auch die Benutzererfahrung. Können wir zu Beginn vielleicht nochmal eine kurze Begriffsdefinition von dir bekommen? Also für alle die unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die damit nichts anfangen können. Was ist das eigentlich, UX?
UX bedeutet User Experience und fasst halt alle Aspekte des Erlebens, ja, kann man sagen, von Nutzenden, also der Benutzererfahrung, der Benutzenden-Erfahrung bei der Interaktion mit einem Produkt oder einem Dienst. Wobei UX generell auch die physische Nutzung nicht ausschließt, sondern sich auch darauf bezieht und das mit einbezieht. Letztendlich ist auch eine User Experience, wenn ich halt mit einem Gegenstand etwas tue bzw. diesen verwende. Teilbereich von UX ist auch UI, also das User Interface Design, gerade schon von mir genannt, unterscheiden wir immer in den beiden Bereichen bzw. setzen in Projekten sowohl UX als auch UI-Designer ein. Durchaus kann das auch in Personalunion passieren, aber wir bevorzugen es eigentlich immer auch, um ein wenig einen Austausch zu fördern, dass wir diese beiden Skills halt eben einplanen.
Wie genau kann man sich das denn nun vorstellen? Wie sieht denn ein gutes UX-Design aus und wie läuft der Prozess dazu ab? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie geht ihr da in euren Projekten vor? Könnt ihr das ein bisschen schildern, bitte?
Erstmal ist es wichtig, dass das Thema UX und Barrierefreiheit sehr früh in Projekten beachtet und diesen beiden Themen der notwendige Stellenwert eingeräumt wird. Denn nur wenn halt eben intuitive Bedienung und gute Zugänglichkeit von Beginn an bedacht wird, kann das auch am Ende in ein erfolgreiches digitales Produkt einfließen und ein solches halt eben entstehen. Wir gehen halt eben dabei vor, die Kolleginnen und Kollegen versuchen halt erstmal den Kontext zu verstehen, die Zielgruppen einzuordnen, an die halt sich am Ende dieses Produkt richtet, nehmen dann die Anforderungen auf, spezifizieren dann, was erstellt werden soll, was die Rahmenparameter sind, was oder welche Details am Ende auch wichtig sind, sodass auf dieser Basis Prototypen erst in Form von Low-Fidelity-Prototypen am Ende entsprechender Detailtiefe gebaut werden können, verprobt werden können, sodass dann nach Abstimmung nach auch gewissen Testings, die halt möglich sind, das Ganze übrigens iterativ, in der Zielumgebung integriert und auch an die Entwicklung übergeben werden kann.
Ergänzend kann ich vielleicht noch dazu sagen, dass wir einen besonderen Fokus auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Nutzenden und auch Stakeholdern legen. Unser Ziel ist es dabei sicherzustellen, dass am Ende die Anwendung oder das Produkt eben auch den Erwartungen entspricht und einen echten Mehrwert bietet. Ja, und dabei haben sich bei uns auch Formate wie das Usability-Testessen etabliert. Das Format wurde ins Leben gerufen, weil es natürlich immer mal wieder einen Mangel auch an Testpersonen gab. Und ja, wie kann man Leute besser locken, als bei Pizza, Bier und Softdrinks eben auch einfach mal Prototypen, Webseiten oder Apps zu testen? Das Ganze ist eine offene Veranstaltung, zu der sich eben auch jeder anmelden kann. Vor Ort gibt es dann mehrere Teststationen, an denen jede Anwendung auf ihre Gebrauchstauglichkeit geprüft wird. Und ich kann es nur empfehlen, jeden mal dieses Format in seinen Projekten eben auszuprobieren.
Finde ich super spannend und ich nehme eure Einladung zum nächsten Testessen hiermit an.
Klasse. Genau.
Anja, was würdest du denn sagen? Was ist denn eigentlich der inhaltliche Mehrwert von UX-Design im Kontext von HE-Applikationen, in dem wir uns ja bewegen?
Dazu hole ich gerne mal etwas weiter auf. Ich denke mal, der Begriff der Customer Experience ist schon relativ geläufig und wird eben auch von vielen Unternehmen bereits gelebt. Im Bereich HR wäre das die sogenannte Employee Experience und eben der Schlüssel für glückliche Mitarbeitenden. Ja, und was versteht man unter der Employee Experience? Das ist die Gesamtheit aller Eindrücke, die ein Mitarbeiter während seiner Zeit im Unternehmen eben sammelt. Ganz konkret sind das eben alle Interaktionen, alle Erfahrungen und Emotionen eines Mitarbeitenden und das eben schon vom ersten Kontaktpunkt wie der Bewerbung bis hin zum letzten Tag im Unternehmen. Ja, und im Wesentlichen kann man sagen, handelt sich es also um die Art und Weise, wie die Beziehung zum Arbeitgeber wahrgenommen und auch bewertet wird. Darunter können Aspekte fallen wie die Unternehmenskultur, aber auch die Work-Life-Balance, natürlich auch die Vergütung oder auch Zusatzleistungen und eben auch die persönliche Arbeitsumgebung. Und genau hier wird es jetzt für uns interessant, denn ineffiziente und komplizierte IT-Systeme sind der natürliche Feind einer guten Employee Experience. Wenn ich morgens beispielsweise meinen Computer starte, dann ist das Mitarbeitenportal oft das Erste, was ich eigentlich sehe. Und hier beginnt dann für einige Leute eben auch oft der Marathon aus Starten und Einloggen in etliche Systeme. Das kann beispielsweise die Zeiterfassung sein, aber eben auch Applikationen wie Jira und Confluence oder mein Mail-Programm. Und das führt oft dann zur Frustration oder auch zur Demotivation. Wenn man betrachtet, dass das Mitarbeitenportal eigentlich als Arbeitserleichterung gedacht war, dann präsentiert sich diese oftmals als starke Belastung. Und genau hier kann jetzt ein gutes UX-Design ansetzen und unterstützen und vor allem die Effizienz und auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden erhöhen. Ganz konkret können Unternehmen die Employee Experience beeinflussen durch unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel, dass man wirklich den Fokus auf nutzerzentrierte Inhalte und Funktionalitäten legt. Das heißt, die Bedürfnisse stehen im Vordergrund vom Nutzenden und nicht die des Managements oder des Unternehmens. Dann sollte man auch immer auf die Reduktion und Komplexität achten. Das heißt, wenn ich sehr einfache und intuitive Benutzeroberflächen schaffe, kann ich damit eben ganz stark die Benutzerfreundlichkeit auch erhöhen. Wichtiger Punkt ist auch der strukturierte Aufbau und die Navigation. Denn wenn ich eine ganz klare Struktur habe und eine einfache Navigation, dann kann ich ganz schnell und sehr effizient zu den Dingen finden, die ich eigentlich suche. Ja, spannend ist eben auch zu betrachten, dass man systemübergreifende Lösungen integriert. Das heißt, ich habe am Ende einen zentralen Einstieg in all meine Anwendungen und muss nicht zwischen verschiedenen Seiten oder Modulen eben wechseln. Und genau dazu gehört für mich auch eine zentrale Inbox. Das heißt, ich bekomme an einem zentralen Ort auch systemübergreifend einen guten Überblick über alle meine anstehenden Aufgaben und auch Nachrichten auf den jeweiligen Anwendungen. Und super wichtig finde ich natürlich auch immer die Bereitstellung von Self-Services. Das heißt, Mitarbeitende sollten natürlich selbstständig eben auch persönliche Daten, wie zum Beispiel eine neue Adresse oder eine Bankverbindung aktualisieren können, auch ihren Urlaubsantrag stellen oder die eigene Gehaltsabrechnung einsehen können. Und ich denke, wenn man eben all diese Punkte berücksichtigt für HR-Applikationen, dann habe ich bereits das Fundament für eine gute User Experience gelegt.
Danke, Anja, für diese Einordnung. Und wenn man an der Stelle mal die Brücke zum SAP-Kosmos schlägt, da ist das Thema UX-Design ja noch eine verhältnismäßig junge Disziplin. Gefühlt hat sich diese auch erst in den letzten Jahren ausgebreitet, denn letztendlich hat die SAP ja eine sehr lange Historie, einen sehr langen Track Record, was das Thema Benutzeroberflächen anbelangt. Diese wurden ja evolutionär weiterentwickelt und haben tatsächlich im Laufe der Jahre große Fortschritte gemacht. Dies gilt vor allem für die Self-Services, also für Employee Manager Self-Services, wie etwa den Anabwesenheitsantrag, Zeitbuchung, Zeitkorrektur, davon hattest du ja auch schon gesprochen. Auch die zugrunde liegenden Technologien haben sich jeweils sehr stark weiterentwickelt, angefangen von dem guten alten Internet Transaction Server ITS Ende der 90er Jahre, mit dem ich noch arbeiten durfte, über WebDympo Java, WebDympo ABAP, bis hin zur aktuellen Technologie SAP UI 5, welche ja auch die Basis für SAP Fiori darstellt. Fiori, muss man wissen, ist die Designsprache, die allen modernen Lösungen der SAP zugrunde liegt und über alle Systemwelten hinweg zum Einsatz kommt. Also somit auch für SAP SuccessFactors als Go-Forward-Solution der SAP in der Cloud, aber auch beispielsweise für SAP S4HANA. Und das natürlich nicht nur für Desktop-Umgebungen, sondern mindestens genauso wichtig für mobile Endgeräte. So, wo wir bei meiner nächsten Frage angekommen sind. Michael, wie ist denn eurer Erfahrung nach das Thema Mobile Ready zu bewerten? Ein Anwendungsfall im HR-Kontext, den ich persönlich da sehr häufig begegne, wo das ein Must-Have ist, ist das Thema Genehmigungen, Workflows, Phobien, Endgeräten, insbesondere Führungskräfte, die unter Zeitmangel leiden wollen, hier natürlich auf mobil das Ganze bearbeiten können. Also wie ist denn hier eure Erfahrung bei Materna damit?
Ja, du hast es ja gerade quasi schon angesprochen, nämlich dass heutzutage nicht mehr nur für Desktop-Anwendungen gedacht werden sollte, sondern auch für mobile Endgeräte, weil halt eben dieser mobile Zugriff gar nicht mehr wegzudenken ist. Also sei es bei Internet natürlich auf jeden Fall nicht, aber auch beim Intranet nicht. Sollte, komme ich mal zu deiner Frage zurück, das Ganze nicht nur mobile ready sein, sondern aus meiner Sicht aus dem mobilen Use Case her oder von diesem mobilen Use Case her gedacht sein, vom kleinsten Ausgabeformat sich Konzepte überlegt werden, wie halt eben die optimalste Darstellung oder auch die Platzausnutzung halt eben passiert, sodass es halt eben in allen Welten funktioniert, die fertige Anwendung. Leider erleben wir es aber immer noch, dass halt eben die mobile Darstellung nicht ausreichend im Fokus stand, auch nicht auf eine gegebenenfalls abweichende Nutzerführung zum Desktop geachtet wurde. Und um jetzt da auch nochmal den Fall aufzugreifen, den du gerade angesprochen hast, also ich sehe es so, dass es heutzutage wahrscheinlich eher üblich ist, dass man einen Urlaubsantrag eben auf der Reise, bei der Bahn oder während eines Meetings dem Handy freigibt, als eben der Desktop-Anwendung. Das heißt, ganz klare Empfehlung hier natürlich vom mobilen Anwendungsfall her zu denken und und dies auch auf jeden Fall heutzutage mitplanen.
Die SAP spricht auch von Mobile First. Also Tatsache haben die das sehr stark in den Fokus gerückt in den letzten Jahren. Um das Thema UX-Design vielleicht nochmal etwas konkreter und anfassbarer zu machen, möchte ich als nächstes auf ein gemeinsames Kundenprojekt von uns zu sprechen kommen. Und zwar haben wir ja in unserem Projekt bei unserem Referenzkunden Herma, Anja, du hast es vorhin auch schon kurz angeteasert, einem Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Filderstadt bei Stuttgart, sehr umfassend eine sogenannte Persona-Analyse durchgeführt und mit eurem Projektansatz, der auch schon zur Sprache kam, die Anforderungen der jeweiligen Zielgruppen ermittelt. Jetzt muss man wissen, dass Herma SAP SuccessFactors Workzone unternehmensweit als Intranet einsetzt und auch als Mitarbeitendenportal und derzeit in einem sehr umfassenden HR-Transformationsvorhaben sich befindet und dieses vorantreibt. Vielleicht kannst du einmal im Detail erläutern, Anja, wie wir bei dem Kunden vorgegangen sind.
Ja, gerne. Also ich sag mal so, die schönste Oberfläche der Welt bringt leider auch nichts, wenn man die Bedürfnisse der Anwender nicht betrachtet. Deshalb hatten wir halt für die Herma mehrere UX-Workshops eben angeboten. Wir haben das so gemacht, dass wir in der Anforderungsphase eben zunächst einen Zielgruppenworkshop durchgeführt haben und dort eben die verschiedenen Persona erarbeitet haben. Und dabei haben wir dann gemeinsam drei Zielgruppen erarbeitet. Das waren dann die Mitarbeitenden, die Führungskräfte und auch HR, wobei wir die Zielgruppe der Mitarbeitenden nochmals unterteilt hatten in die Blue- und in die White-Color-Mitarbeitenden. Wem das nix sagt, die Blue-Color beschreibt eher die Mitarbeitenden, die dann handwerkliche Tätigkeiten ausführen, vorrangig eben in der Fabrik, während die White-Color-Mitarbeiter natürlich dann eher, wie der Name schon sagt, im Büro tätig sind. Genau, und in diesem Zuge haben wir eben dann auch die Bedürfnisse, die Use Cases und die Funktionalitäten je nach Zielgruppe gemeinsam erarbeitet. Diese Zielgruppenanalyse, die ich gerade beschrieben habe, war eben die perfekte Basis, um im nächsten Schritt dann die User Journey im Mitarbeitendenportal eben auch betrachten zu können. Und hier haben wir dann gemeinsam mit unserem Kunden eben das größte Optimierungspotenzial in den sogenannten Workspaces eben identifiziert. So, jetzt muss man wissen, was sind diese Workspaces denn eigentlich? Diese Workspaces, die bündeln je nach Rolle eben verschiedene Aufgaben und Informationen an einem Ort. Wir als Mitarbeitenden erleichtert das unglaublich den Zugriff auf unterschiedliche Anwendungen und unterstützt mich natürlich auch bei der täglichen Arbeit, da ich eben nicht mehr zwischen verschiedenen Applikationen und Seiten hin und her wechseln muss. Das Interessante ist, dass SAP SuccessFactors Workzone eben von Hause aus auch schon eine ganze Reihe an unterschiedlichen Workspace-Typen mitbringt. Das wäre dann beispielsweise der My Workspace. Das ist ein Workspace, den kann ich mir als anwendende Person auch ganz selber nach meinen Wünschen eben für die tägliche Arbeit konfigurieren. Dann gibt es auch den Public Workspace. Das ist, wie der Name schon sagt, ein öffentlicher Workspace und dient eher dem unternehmensweiten Informationsaustausch. Kann man sich vorstellen, wird ganz gerne eingesetzt für einen Wissenscampus oder vielleicht auch für den IT-Support, um dort Hilfe zu bekommen. Dann gibt es noch den External Workspace. Das ist ein Arbeitsbereich mit einem externen Zugriff und hilft mir eben bei der Zusammenarbeit mit Personen aus anderen Unternehmen. Das können Dienstleister beispielsweise sein. Zu guter Letzt gibt's den Private Workspace. Das ist ein privater Arbeitsbereich, auch mit eingeschränkten Zugriffsrechten. Und der kann eben für eine Person genutzt werden, aber auch für mehrere. Und genau diesen letzten Workspace-Typ haben wir dann eben auch eingesetzt für unsere personaspezifischen Workspaces. Das heißt, da konnten wir dann Workspaces für die Führungskräfte, für die Mitarbeitende und eben auch für HR konzipieren. Und wir haben die Workspaces an sich eben auch sehr, sehr ähnlich von der Struktur aufgebaut, aber natürlich inhaltlich unterschieden. Das heißt, je nach Rolle sehe ich dann meine spezifischen Aufgaben, Anwendungen, meine interessanten Kennzahlen. Die sind natürlich unterschiedlich, ob ich eine Führungskraft bin oder ein Mitarbeiter, und bekomme natürlich auch je nach Rolle eben relevante Themen und Links ausgespielt. Generell haben wir alle unsere Workshops interaktiv auch in Miro gestaltet und haben damit eigentlich sehr gute Erfahrungen gesammelt. Und ich fand, Michael, du kannst es wahrscheinlich auch bestätigen, aber unser Kunde hatte dabei auch sehr viel Spaß gehabt bei den Workshops.
Absolut.
Und ich finde, das sieht man immer, ne? Ich finde auch, das sieht man immer daran, wie dann auch der Kunde halt mitgearbeitet hat an den Benamungen unserer Personas, wenn ich dran erinnere. Da hatten wir dann unseren Bastian Blue Color oder Friedrich Führungskraft. Und da sieht man schon mega kreativ. Und das ist halt schön, wenn man am Ende eben auch sieht, dass solche Formate und interaktiven Workshops auch angenommen werden und wir gemeinsam am Ende nutzerzentrierte Anforderungen gesammelt haben.
Danke, Anja. Also für mich persönlich war das auch ein Eye-Opener und ich finde, an dem Kundenbeispiel hat man dieses Konzept des digitalen Arbeitsplatzes so richtig erkannt. Das ist ja die Idee, alle Applikationen, egal ob SAP oder nicht SAP, lösungsweltübergreifend sozusagen an einer Stelle zu bündeln und das Ganze jetzt nochmal personaspezifisch gedacht, wie wir das da bei diesem Kunden gemacht haben. Das war wirklich eine tolle Geschichte. Vielleicht dazu noch eine Ergänzung. Wir haben Ende letzten Jahres gemeinsam mit Herma bei dem SAP-Format BTP for HR Workshop das Projekt MyHR, das ist dieses erwähnte Digitalisierungsvorhaben, und in diesem Zusammenhang die Umsetzung in der SAP SuccessFactors Workzone präsentiert. Ich verlinke das entsprechende YouTube-Video und die Vortragspräsentationen in den Shownotes zu dieser Folge. Alle Interessierten können da gerne nochmal tiefergehend reingucken und das mal sich anschauen. Michael, um langsam zum Ende dieser Folge zu kommen, kannst du uns zum Schluss nochmals einen Ausblick auf die Zukunft im UX-Design geben? Welche Trends seht ihr denn bei Materna? Wohin geht die Reise?
Auch wenn natürlich noch Aufklärungsarbeit zu leisten ist, das Verständnis über die Wichtigkeit von UX ist, denke ich mal, bei vielen Unternehmen bereits angekommen, wächst also stetig an. Letztendlich spricht man auch schon bei vielen Unternehmen von dem sogenannten UX-Reifegrad, der ein Stück weit beschreibt, wie weit ein Unternehmen diesen Punkt schon ist. Also das Thema ist auch entsprechend jetzt schon wichtig und wird zunehmend wichtiger auch eben für den Erfolg von Unternehmen und von Produkten, von Lösungen, die halt eben angeboten werden. Das ist das Erste, was mir zu deiner Frage einfällt. Sicherlich muss man aber auch erwähnen, dass 2025 ein wichtiges Jahr wird für die Barrierefreiheit durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, kurz BFSG, was letztendlich auch die Barrierefreiheit für zum Beispiel Internetauftritte auch in verpflichtend macht, aber auch jegliche anderen Anwendungen, wird auch diesen Bereich dann auch stärker in die UX einfließen lassen. Also es wird entsprechend sich ergänzen. Und sicherlich wird eben auch die Grenze verschwimmen zwischen Konzept und Umsetzung. Also vor einigen Jahren war es ja durchaus schon angedacht oder rudimentär möglich, einige Lösungen nur aus dem Konzept getrieben zu erstellen. Aber gerade die heutzutage Bestrebungen von vielen Unternehmen, Low-Code, No-Code-Services bereitzustellen, bieten halt eben Möglichkeit, natürlich auch Produkte ohne Entwicklung umzusetzen, die dann halt sehr, sehr stark aus dem Konzept her entstehen.
Dazu vielleicht eine kurze Anmerkung von meiner Seite. Auch die SAP besitzt eine Low-Code-No-Code-Lösung, beziehungsweise eine ganze Produktfamilie im Portfolio. Diese nennt sich dann SAP Build und basiert im Kern auf der SAP Business Technology Plattform. SAP Build Workzone, beziehungsweise die jetzt gerade diskutierte SAP SuccessFactors Workzone, die sind dann Bestandteil in dieser Produktfamilie. Also insofern gilt diese Aussage auch für die SAP-Welt.
Zu guter Letzt, was natürlich überhaupt nicht mehr wegzudenken ist, die künstliche Intelligenz, also wird auch im Bereich UX nicht vor Halt gemacht. Also einmal natürlich zum Erstellen von Konzepten selbst. Also da gibt es einige Tools, die halt dabei unterstützen, gute UX am Ende zu erstellen. Aber natürlich auch in Form von UX eben für diese Tools und Services.
Bei dem Thema KI würde ich auch gerne kurz einhaken, denn da hat sich auch bei SAP einiges getan. Im ersten Halbjahr 2024 wurde nämlich der hauseigene KI-Assistent SAP Joule eingeführt und das auch sogar für die komplette SAP SuccessFactors HCM Suite. Der Assistent kann dabei eben auf Unternehmensdaten zurückgreifen aus verschiedenen SAP-Anwendungen, aber eben auch auf Daten von Drittanbietern. Und dadurch kann der KI-Assistent natürlich auch in ganz unterschiedlichen Unternehmensbereichen zum Einsatz kommen. Das heißt, wenn man immer überlegt, Recruiter könnten es beispielsweise nutzen zur schnellen Prüfung oder auch zum Abgleich von Bewerbungsqualifikationen mit den Jobanforderungen, Mitarbeitenden im Einkauf, ja, die könnten beispielsweise schnell und ganz einfach eben verschiedene Angebote miteinander vergleichen und dann eben eine entsprechende Bestellung auch auslösen. Und spannend ist eben auch noch die Partnerschaft mit Microsoft, denn gerade für größere Unternehmen könnte eben auch die Integration der beiden KI-Assistenten, Microsoft Copilot und SAP Joule, eben sehr interessant werden. Denn je nach Use Case brauche ich mich dann nicht mehr für den einen oder für den anderen Assistenten entscheiden. Das Ganze funktioniert tatsächlich dann durch eine bidirektionale Kommunikation und der jeweils ausgewählte KI-Assistent von mir würde dabei dann eben auf die erforderlichen Informationen des anderen KI-Assistenten zurückgreifen und liefert mir dann das gewünschte Ergebnis. SAP selber hat auch mal als Beispiel das folgende Szenario genannt. Wer dann zum Beispiel einen Flug bucht über SAP Concur, kann sich dann beispielsweise direkt durch Microsoft 365 Copiloten auch einen Eintrag in seinem Outlook erstellen lassen. Und das ist natürlich sehr, sehr cool, wenn man ganz nahtlos eben solche Use Cases nutzen kann. Ja, und ich finde halt spannend und freue mich schon auf die Zukunft, was das ganze Thema dann noch in den nächsten Monaten und Jahren sich weiterentwickelt in Bezug auf KI in SAP-Anwendungen.
Anja, Michael, vielen, vielen Dank für die sehr hilfreichen Informationen. Danke auch an dieser Stelle für die sehr konstruktive Zusammenarbeit. Ich habe nicht nur bei Herma das immer sehr genossen und denke, das wird auch in Zukunft toll werden, was wir da so gemeinsam auf die Straße bringen. Ich bin damit am Ende meiner Fragen angekommen und möchte euch das letzte Wort erteilen.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für den spannenden Austausch. Und ich kann das bestätigen und freue mich dann auch schon auf die nächsten UX-Projekte mit dir und deinen Kollegen von P78.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für den Austausch. Ich hoffe, wir konnten allen hier einige Eindrücke zum Thema UX und deren Wichtigkeit etwas näher bringen. Ich freue mich auch vielleicht mit dem einen oder anderen zukünftig ein spannendes Projekt zu starten.
Hat Ihnen HRIT Talk gefallen? Dann bewerten Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl und teilen Sie diese Folge mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast@projekt0708.com.